HR3.
Der Gast des Tages.
Petra van Laak, vierfache Mutter, Buchautorin und erfolgreiche Unternehmerin.
Ja, sie war lange mit einem Manager verheiratet. Das Paar besaß ein Haus am See. Alles schien gut und wunderbar. Sie war allerdings finanziell völlig von ihrem Gatten abhängig und wollte vielleicht auch nicht wahrhaben, dass der Ruin schon direkt vor der Tür steht. Alle Firmen ihres Mannes waren längst vollkommen pleite und die Gläubiger standen plötzlich vor der Tür. Hab und Gut wurden gepfändet, die Ehe ging kaputt. Petra van Laak zog mit den vier noch kleinen Kindern, das jüngste war damals an die 3 Jahre alt und das älteste 9, in eine günstige Bewohnung und besaß nicht viel mehr als einen Koffer und ein paar Matratzen. Dann begann der Kampf gegen Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt Eine Frau, 4 Kinder, 0 Euro, Klammern fast, und wie ich es trotzdem geschafft habe. Guten Morgen, Petra van Laak.
Guten Morgen.
Ja, man kann sich im Jahre 2012 eigentlich nur schwer vorstellen, dass man als Frau so gar keinen Überblick über die Finanzen der Familie, in ihrem Fall über die Finanzen des Mannes hatte.
Ja, das denkt man so. Aber es gibt so viele Frauen oder auch Männer, die über die Finanzen des Lebenspartners nicht Bescheid wissen. Ich war kürzlich auf einer Podiumsdiskussion und da sagte das auch eine ältere Frau. Mensch, wie kann denn das sein? Sie müssen doch irgendwas gemerkt haben und sie müssen doch wollen, dass der Partner die Zahlen offenlegt. Und dann hörte ich aber so ein Raunen im ganzen Saal, wo viele junge Frauen saßen. Und ich glaube, in dem Moment haben die sich überlegt, Mensch, wie sieht das eigentlich mit mir aus?
Und wie war das bei Ihnen? Sie haben eine Ausbildung, Sie haben studiert, Sie haben 4 Kinder bekommen. Hing das mit Kindern zusammen oder mit der Geburt der Kinder, dass man die Finanzen immer mehr dem Ehemann dann überlassen hat? Oder hatten Sie keinen, wie soll ich es nennen, Durchblick, Überblick über das, was er unternehmerisch dann eben auch nach Hause bringt, um die Familie finanziell zu tragen?
Das ist sehr lieb von Ihnen formuliert, mit dem wenig Durchblick. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus beidem. Wenn man 4 Kinder schnell hintereinander kriegt, ist man natürlich unglaublich beschäftigt mit denen. Also ich habe später nie wieder so viel gearbeitet, physisch, wie damals in der Zeit, wo man also ein Säugling, noch ein 2-jähriges Wickelkind hatte, 4-jähriges Kind und eins, was gerade in die Schule kam. Es ist eine enorme Belastung, die nachhaltig unterschätzt wird von Menschen, die nicht viele kleine Kinder haben. Das zweite ist sicherlich eine Gutgläubigkeit und auch so ein Sinn, den ich aus meiner Herkunftsfamilie mitgebracht habe. Wenn man sich zusammentut, dann übernimmt derjenige, der das Geld reinbringt, natürlich auch die Verantwortung für die Finanzen. Mhm. Und da habe ich mich einfach immer in Sicherheit gewogen. Das war ein Fehler.
Das heißt, dieses Gefühl der Sicherheit war ja irgendwann weg. Was war denn der entscheidende Augenblick, als Sie wussten, alles ist gar nicht so sicher?
Das lässt sich nicht an einem Augenblick festmachen. Das ist ein schleichendes Gefühl. Sie müssen sich das vorstellen, so als würden Sie irgendwie durch die Welt gehen und denken, irgendwas stimmt nicht, es ist irgendwie komisch. Dann habe ich Fragen gestellt, da gab es ausweichende Antworten. Dann habe ich enge Freunde gefragt, die sagten, nö, scheint alles okay zu sein, so was da so geschäftlich läuft. Und am Ende dann habe ich gedacht, vielleicht spinne ich ja. Und habe nur so ein blödes Gefühl und ich verstehe ja eh nichts davon, wurde mir dann auch mal eingeredet. Und dann habe ich mich da wieder so ängstlich raus zurückgezogen und gedacht, das wird schon alles gut gehen. Das würde ich heute nie wieder so machen. Also ich weiß, dass ich ein grundlegendes Verständnis von Zahlen habe, wie wahrscheinlich jeder Mensch. Und wenn man sich das erklären lässt und deutlich wird, dass die Ausgabenseite wesentlich höher als die Einnahmenseite ist.
Das versteht man dann, auch mit Mathe 5, ja.
Genau, das versteht jedes Kind.
Aber trotzdem gibt es doch in irgendeiner Form Merkmale, also Rechnungen, die nicht bezahlt werden oder Hypotheken, die nicht abgeleistet werden. Ja. All diese Dinge, die ja dazugehören, damit man nicht in eine finanzielle Schieflage gerät. Hat Ihr Mann versucht, das von Ihnen dann fernzuhalten, vor Ihnen zu verheimlichen, dass die Dinge eben nicht so rosig laufen, wie er Ihnen vielleicht verklickert hat?
Also verheimlichen würde ich nicht sagen, fernhalten bestimmt. Also auch um vielleicht mich zu schonen mit dem ganzen Durcheinander, was ich eh schon an der Backe hatte mit den Kindern. Aber sicherlich auch eine andere Einschätzung der Situation. Also ungeöffnete Rechnungen sind natürlich ein Alarmsignal. Spätestens dann, wenn der Mensch vom Energieversorgerwerk klingelt und sagt, wir schalten jetzt den Strom ab, dann sollte eigentlich alles klar sein. So war es dann auch. Meine Einschätzung dann wurde dann war ganz klar, hier ist etwas in die Schieflage geraten. Wir müssen sofort was unternehmen. Steht womöglich eine Insolvenz ins Haus. So weit war aber mein Ex-Mann damals noch nicht. Der hat immer noch, wie glaube ich, das vielen Unternehmern, Selbstständigen geht, absolut daran geglaubt, dass man das Ruder rumreißen kann. Mhm. Und dann tut sich natürlich so eine Kluft auf. Der eine sagt, ja, siehst du denn nicht? Und der andere sagt, wieso, da packe ich jetzt noch eins oben drauf und gründe noch eine Firma. Das führt natürlich zu unglaublichen Konflikten.
Also wir sind schon mittendrin in unserem Gespräch über das, was Ihnen passiert ist. Ein finanzieller Absturz und eine Neuorientierung. Und Sie waren ja plötzlich in der Situation, am Existenzminimum zu sein, alleinerziehend mit 4 kleinen Kindern. Und ich freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen. Sie bleiben mein Gast des Tages. Würden Sie einen Telefonjob im Drückermilieu annehmen, um Ihre 4 Kinder durchzubringen? Fänden Sie es lustig, im Garten zu zelten, um den kleinen Urlaub vorzugorkeln? Was wäre Ihnen wichtiger, Ihr Cello oder Winterjacken für die Kinder? Eben war Petra von Laak noch Managergattin mit Villa am See und im nächsten Moment bricht nach der Firmeninsolvenz und der Trennung von ihrem Mann ihr ganzes Leben, ihr routinierter Alltag zusammen und sie muss sich durchkämpfen. Petra von Laak, wir haben eben schon ein bisschen miteinander gesprochen. Ja. Weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber eben in den Nachrichten war ja die Meldung, dass die ersten 500 Kilowattstunden für Geringverdiener, und die Stromrabatte, dass es Stromrabatte geben soll für Hartz-IV-Empfänger. Hören Sie solche Nachrichten jetzt eigentlich anders?
Ja, das ist interessant, dass Sie mich genau darauf ansprechen. Ich habe nämlich ganz große Ohren gemacht, als es darum ging, dass Leute ihren Strom nicht bezahlen können. Ich höre das wirklich ganz anders seitdem. Also es gibt so bestimmte Themen, auf die bin ich jetzt abonniert, da habe ich so einen Tunnelblick, auch wenn es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht oder eben Frauen, die rausgehen aus dem Beruf und von ihren Männern wirtschaftlich abhängig werden, Betreuungsgeld, diese ganzen Dinge, die höre ich mit ganz anderen Ohren, das ist richtig.
Und Sie hatten ja auch Zeiten, in denen Sie nicht wussten, wie kann ich jetzt die nächste Telefonrechnung oder wie kann ich die nächste Stromrechnung bezahlen. Sie haben in den zahlreichen Vorgesprächen zu Ihrem aktuellen Buch eben auch immer wieder gesagt, es kann eben auch gut ausgebildete Menschen, dazu gehören Sie ja selbst auch, aus der bürgerlichen Mittelschicht treffen, dass man plötzlich so runterrauscht. Was meinen Sie damit?
Das Etikett, was wir so im Kopf haben, ist, glaube ich, ja, es trifft die Ungebildeten oder die Faulen oder die Dummen. Dem ist aber nicht so. Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass es Leuten passieren kann wie mir, die also Akademiker sind. Ich habe ein abgeschlossenes Kunstgeschichtsstudium, die dann raustreten aus diesem Berufsleben. Wie gesagt, mit 4 kleinen Kindern dann auch in dieser typischen Frauenfalle drin hocken. Und wenn dann Entscheidungen nicht selbstständig getroffen werden können, sondern diese Abhängigkeit in meinem Fall vom Partner besteht und da rasselt irgendwas gegen die Wand, dann steht man plötzlich da ohne Boden und fällt im besten Fall in das soziale Netz. Wobei auch das habe ich kürzlich mit einer Frau diskutiert, die mir sagte, wie soll denn das gehen? Man sitzt noch in der Villa, die Autos stehen noch vor der Tür, man weiß nicht, wovon man einkaufen gehen soll und dann zum Sozialamt gehen und das ist ja unmöglich, da Geld zu bekommen.
Was haben Sie denn gemacht, als Ihr Mann André Geschäftsinsolvenz angemeldet hat und Sie haben es ja selber gesagt, angefangen hat, dann irgendwelche Geschäfte im virtuellen Raum zu machen? Frauen sind dann ja eigentlich so, dass sie sagen, so, wo kann ich handeln, wo kann ich letztendlich dann auch die Ärmel hochkrempeln? Was waren Ihre ersten Schritte?
Der erste Schritt war eine Kleinigkeit, aber die ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich dachte nur, oh Gott, das ist ja Wahnsinn, jetzt bricht hier alles zusammen. Ich muss sofort die Papiertonne abbestellen.
Die Papiertonne.
Das war mein erster Gedanke, ich weiß auch nicht. Und dann kam natürlich,
daran gedacht, vielleicht das Auto zu verkaufen oder den Gärtner mal abzubestellen.
Ich dachte an die Papiertonne. Das nächste war dann alle Zeitungsabos abbestellen. Also wirklich so ganz kleine Schritte. Alles runterfahren, Musikunterricht für die Kinder, Ballettunterricht der Kleinen, was weiß ich, nicht mehr zum Friseur gehen. Ich wurde dann Haarmodell für die Azubis. Ich sah zwar dann nicht besonders toll aus, aber ich brauchte nichts bezahlen dafür, dass mir die Haare geschnitten wurden. Und dann natürlich gucken, was machen die Konten, alle grauenhaft überzogen. Mit den Autos, da hatte ich gar keine Hand drauf. Das hatte alles mein Mann angeschafft und auch im Griff und das lief über die Firmen und es war auch so, dass sie dann weggepfändet wurden, dass Kunst gepfändet wurde. Dann fingen wir an, unseren Hausrat zu verkaufen. Wir haben bestimmt um 2/3 unseren gesamten Haushalt reduziert. Also die
Sache
verkloppt.
Aber dann müssen doch Ihr Mann oder Ex-Mann, muss man ja korrekterweise heute sagen, in diesem Chaos, in diesem Desaster auch irgendwann mal die Augen aufgehen. Also wie viel Hammerschläge oder Hallo-Wachrufe braucht man denn dann noch?
Das habe ich mich auch gefragt. Das war ja dann auch der Punkt, an dem wir uns so entzweit haben, weil wir so eine unterschiedliche Herangehensweise hatten. Und jeder hielt seine für richtig. Also,
unvereinbar.
Ja, unvereinbar. Es war gar keine Bösartigkeit oder so dahinter. Es war unvereinbar in der Art und Weise, wie man diese Situation jetzt löst. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, ich muss mich hier raus retten, so schnell wie möglich, Kinder mit. Und dann muss eben jeder zusehen, wie er klarkommt.
Also Sie haben den Schlussstrich gezogen und haben gesagt, raus mit den Kindern, bevor das Schiff hier ganz untergeht.
Ja.
Man ist ja auch eingebunden in einem Freundeskreis und einem Netzwerk. Haben Sie sich dem dann eigentlich offenbart?
Nur sehr wenigen Leuten. Also natürlich meiner direkten Familie. Mit meiner Mutter habe ich damals in dieser schweren Zeit jeden Morgen eine knappe halbe Stunde telefoniert.
Die ja leider nicht in der Stadt wohnte, sondern selbst noch berufstätig war.
Und sehr weit weg.
500 Kilometer entfernt.
Richtig, genau. Also diese Telefonate waren ein Anker. Und ich hatte auch einige Freunde, denen ich mich anvertraut hatte. Aber nur sehr wenigen Menschen, denn das ist schon irgendwie komisch. Man ist in dem Moment fährt man ja auf einem völlig anderen Gleis. Wenn alles zusammenbricht, was vorher einen so ausgemacht hat, dann bin ich aus dem Haus auch raus und dann hat man plötzlich kein Auto mehr und man kann das Schulgeld nicht bezahlen, man kann Bücher nicht ohne weiteres kaufen für die Kinder.
Und damit gehen dann auch Freundschaften zu Bruch?
Ja, Menschen ziehen sich auch zurück. Mhm. Gar nicht aus Böswilligkeit, sondern mehr so, oh, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und es war mir lieber, dass es möglichst wenige wissen. Ich hatte aber auch so eine etwas trotzige Haltung, verdammt nochmal, ich will das alleine schaffen. Das muss doch möglich sein.
Ich brauche keine Hilfe.
Ja, das auch ein bisschen.
Darüber würde ich gleich ganz gerne noch mit Ihnen weiterreden. Und natürlich, wie vermittelt man das den Kindern, wenn plötzlich der Alltag ein ganz anderer ist?
Mhm.
Ende der letzten Woche sind ja die neuesten Zahlen herausgekommen zum Status und zur Situation von Alleinerziehenden. Alleinerziehend zu sein, diese Lebensform ist ja häufig eine Folge von Scheidungen und keine Seltenheit mehr. Was aber eben auch eine Tatsache ist, dass Alleinerziehende ganz häufig am Existenzminimum leben und es ganz schwierig haben, das zu organisieren. Wie haben Sie das denn eigentlich geschafft, Frau von Laak, mit 4 Kleinkindern? Das ist eigentlich kaum vorstellbar.
Das ging natürlich nicht von heute auf morgen, ne? Das waren kleine Schritte. Mein erster Gedanke war, also nach dem Auszug und nachdem ich endlich eine kleine Wohnung gefunden hatte, in die ich mit meinen 4 Kindern einziehen konnte.
Das war auch nicht so einfach.
Ja,
Suche, ne?
2 habe ich da erstmal unterschlagen, damit der Vermieter nicht sofort einen Herzinfarkt kriegt. Denn alleinerziehende Mutter ohne Job, ohne Geld, ohne Rücklagen, ohne Mann mit 4 kleinen Kindern ist nicht das, was sich der Vermieter erträumt. Also waren es erstmal nur 2 Mädchen und die Jungs habe ich da irgendwie mit eingeschmuggelt, hat auch keiner richtig gemerkt, weil der Vermieter in einem anderen Bundesland wohnte und die Nachbarn haben dicht gehalten.
Mhm.
Jedenfalls der erste Gedanke war Job. Ich brauche jetzt erstmal einen Job. Ich werde öfter gefragt, ja, warum war denn nicht der erste Gedanke Sozialamt? Das war bei mir aber nicht auf dem Schirm. Ich fand das irgendwie logisch. Ich habe ein Studium, jetzt sieht die Welt anders aus, jetzt werde ich mir eine Arbeit organisieren und habe dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben, so ganz klassisch, mich auf alle möglichen Stellen beworben, auch Stellen, für die ich vielleicht überqualifiziert gewesen bin und habe auf etwa 50 Bewerbungen 50 Absagen bekommen. Das war sehr, sehr bitter und hat mich in die Realität geholt.
Ich habe also gemerkt, aber doch noch nicht veranlasst, dann zu sagen, so jetzt gehe ich zum Amt, was ja wahrscheinlich 90% gemacht hätten, ne?
Ja, das war immer noch nicht so weit bei mir. Es musste noch schlimmer kommen. Dann dachte ich mir, dann lese ich halt diese komischen kleinen Stellenanzeigen und bewerbe mich darauf. Also da gibt es ja alles mögliche, leichte Vertriebstätigkeit bis zu 2000 Euro monatlich möglich und keine Vorkenntnisse erforderlich, solche Geschichten. Kennt
also
man
wenn man
ja?
Kleingedrucktes liest, dann
hat man
ist
schon
man
verloren.
In was für einer Situation.
Dann hat man schon verloren, so fängt ein Kapitel in meinem Buch an.
Genau.
Dann ist man in einer Verzweiflung. Das wissen auch die Leute, die solche Anzeigen aufgeben. Oder noch schräger sind die Sachen, wo man angerufen wird. Das war noch ganz
anders. Das ist Ihnen ja auch passiert.
Das ist mir auch passiert, genau. Das heißt, irgendwo ist es eine undichte Stelle, wahrscheinlich meistens bei den Banken, wo die dann wissen, also da geht jetzt bald ein Haus den Bach runter. Da sind die Leute in einer verzweifelten Situation. Und ich bekam einen Anruf. Mir wurde nicht gesagt, woher die meinen Namen, meine Telefonnummer hatten. Und sie wollten aber unbedingt mich haben für eine leichte Vertriebstätigkeit im Versicherungsbereich.
Der klang ja auch erstmal irgendwie ganz, ganz charmant, außer der Tatsache, dass er natürlich seine Quelle nicht verraten wollte.
Richtig,
und
ja.
Sie sind dem ja nachgegangen. Also wenn man in so einer Lebenssituation ist und Kleingedrucktes liest und hofft natürlich einfach Geld für die Kinder heranzuschaffen, ja. Ist man dann besonders vertrauensselig oder in was für einer Verfassung ist man? Leicht ausnutzbar? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich denke, man ist leicht ausnutzbar. Vertrauensselig weiß ich gar nicht mal. Ich glaube, man ist eher misstrauisch. Aber man ist zu sehr vielen Kompromissen bereit. Ob das jetzt gute Arbeitsbedingungen sind oder nicht, das ist einem dann einfach egal. Ob die Arbeitszeiten einigermaßen passen, darauf muss man natürlich gucken, wenn man kleine Kinder hat. Und ob das Ganze erstmal, man sagt sich ja dann, das mache ich jetzt ein paar Monate und dann kommt schon was anderes. Das heißt, die Bereitschaft überhaupt, sich erstmal auf so etwas einzulassen, die ist ja viel höher bei Menschen in Notsituationen. Und so war das auch bei mir. Ich habe allerdings, sag ich mal, eine sehr gute Intuition und habe während des Vorstellungsgespräches dort gemerkt, das ist alles so schräg und passiert mit so viel Druck und undurchsichtigen Strukturen, stellte sich später als ein Strukturvertrieb heraus und der Mensch, der mich dort in die Zange nahm, der war im Grunde selber in einer Prüfungssituation.
Also jetzt kommen ja so Begriffe wie Druck in die Zange genommen, das heißt, alle Seiten sind in Ihren Augen unter Druck?
Ja, sehr viele. Ich hatte nachher richtig Mitleid in dieser Telefonmarketing-Geschichte, in die ich reingeraten bin. Hatte ich nachher, ja. Ich hatte mit meinen Kollegen Mitleid. Die haben auch geweint, wenn die geschasst wurden. Also wo ich eigentlich eher dachte, die müssen sich doch jetzt freuen, aus dieser Sklaventreiberei
raus zu sein. Nein, weil man selbst dann dieses Geld ja braucht. Und
ja.
Es ist ja, Sie haben es ja ausgerechnet, tagelang gearbeitet. Ich glaube, es waren dann nach 2,5 Wochen hatten sie 340 Euro, glaube ich, dann zusammen.
Witz, ja.
Ja, es ist ja eigentlich ein Witz. Und trotzdem braucht man das Geld, um zu überleben.
Genau. Und auch die Einpeitscherin, die wir da hatten, Madame España, nenne ich sie in dem Buch, die bekam ja auch mal einen Tag Besuch von ihrem Obermacker, der da aus Hongkong eingeflogen kam. Und wie die sich dann verhalten hat, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Die war ja unser Feindbild in der Zeit gewesen. Und jetzt bekam die den Druck. Und die war wie ausgewechselt. Und ja, mit hat sie wirklich, also ein paar Minuten lang nur, aber sie tat mir leid.
Also ist es wirklich dieses dann nach unten treten, alle geben diesen Druck weiter.
Ja.
Welche Berufe haben Sie noch angenommen?
Ich habe, das war auch mit Abstand dann das Ruhigste, ich habe Drehbücher übersetzt. Ich habe durch einen alten Kontakt aus meiner Studentenzeit in die Filmwirtschaft die Möglichkeit bekommen, amerikanische Sitcoms und, sag ich mal, B- und C-Klasse-Filme, die Drehbücher vom Englischen ins Deutsche zu übertragen, um die für die Synchronisation fertig zu machen. Und das war etwas, was ich von zu Hause aus machen konnte. Also Stichwort früh aufstehen, wenn die Kinder noch alle schlafen, schon mal anfangen mit dem Übersetzen. Dann bis die alle in der Schule sind, dann irgendeinen Zwischenjob machen, nachmittags wieder zu Hause sein und dann abends weiter übersetzen. Das war dann so mein Tagesablauf, der war sehr hart. War trotzdem gut, dass ich diese Möglichkeit hatte mit diesem Übersetzen, sonst hätte mich es gleich, glaube ich, gleich rausgehauen. Und gleichzeitig war das später, als ich dann doch zum Sozialamt gekrochen bin, war das ein Problem mit dem Übersetzen, denn wenn ich dann mal einen Film hatte, der etwas mehr einbrachte, dann flog ich ja wieder aus der Sozialhilfe raus. Und dann begann dieses Hin und Her, was, glaube ich, sehr viele Hartz-IV-Empfänger auch kennen. Also dieses Aufstocker sein und dann eben wieder rausfliegen und dann wieder zu anderen Ämtern müssen. Das wird dann ganz schnell also zu so einer Fulltime.
Ein ganz schwieriger Kreislauf, in dem man dann sofort ist. Und wir haben es eben schon mal angesprochen, wie Ihre Kinder sich dann in dieser Situation tatsächlich verhalten haben. Und Sie sagen ja auch, Sie sind eigentlich auch die Helden an Ihrer Seite gewesen und über sich hinausgewachsen. Darüber würde ich gleich mit Ihnen sprechen.
Gerne.
Petra von Laak ist unser Gast heute an diesem Sonntag. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Eine Frau, vier Kinder, 0 Euro, fast 0 Euro, wie ich es trotzdem geschafft habe. Und Sie haben es eben ein bisschen beschrieben, Ihre schlimmste Zeit, das erlebte Sie in einem dubiosen Callcenter. Der Druck der Vorgesetzten auf Sie als Angestellte und auf die Kunden war massiv, die Bezahlung mies. Und trotzdem mit Kindern, bei denen das jüngste 3 Jahre, das älteste 9 Jahre alt war, da muss ja trotzdem das Geld reinkommen, Frau von Laak. Wie erklärt man Kindern, dass sich die finanzielle Lage ändert?
Das ist viel leichter, als man denkt. Man trommelt die alle zusammen an den Küchentisch. Die waren schon etwas älter zu dem Zeitpunkt, wo ich mit den Kindern ausgezogen war. Die waren 5, 7, 9 und 11. Dann habe ich denen erklärt, es ändert sich eine ganze Menge. Jetzt bin ich diejenige, die das Geld verdient. Wir müssen Aufgaben aufteilen und es wird auch erstmal nicht viel Geld sein, was da reinkommt. Habt ihr vielleicht Ideen, woran wir sparen könnten? Und dann sprudelten die Ideen nur so. Also das ist ganz lustig. Man muss die Kinder auch wirklich ernst nehmen dann. Das ging dann von immer schön das Licht ausmachen und Strom sparen. Wir hatten auch wirklich eine super Stromrechnung nach einem Jahr. Die
diese Energie, Straßenmusik war, glaube ich, auch noch dabei.
Straßenmusik, genau.
Weil die Kleine so niedlich aussieht, macht es dann auch nichts.
Wenn man sagte sie, dann kann ich auch ein bisschen schief singen, macht nichts. Der Jonas, mein Bruder, sagt, ich sehe so niedlich aus, die Leute geben dann trotzdem Geld. Und also alles war dabei, ja, und dann können wir halt nicht in Urlaub fahren. Und die waren sehr kooperativ. Das lag aber auch daran, dass ich immer schon mit denen sehr offen umgegangen war.
Und dennoch war es ein sorgenvoller, eben auch finanzieller Tanz ja letztendlich. Also Klassenfahrten, Kurse, haben Sie gerade gesagt, Ballettstunde, Malkurse, Feste, Einladungen. Kennt man ja, wenn man Kinder hat, Geburtstagseinladung, man muss etwas mitbringen, vielleicht eigene Familienfeier, Kommunionsfeiern, Konfirmationsfeiern. All das kostet Geld. Und da waren die Kinder immer kooperativ und gesagt, okay, mach nichts, wenn ich jetzt keinen Fußball mehr spiele, nicht mehr zum Ballett darf.
Dann suche ich natürlich mit denen gemeinsam nach anderen Möglichkeiten. Also Vereinssport ist auf jeden Fall viel günstiger, als irgendwo ein Kind in eine private Ballettschule zu schicken. Ist doch logisch. Oder dann einfach auf den Bolzplatz zu gehen und da sich beim Fußballspielen auszutoben. Oder nicht mehr in den Zoo zu können. Das war astronomisch teuer für uns. Sind wir in Gartencenter gegangen und da in die Tierabteilung. Das war eigentlich genauso gut. Und anschließend auf die vielen Hollywood-Schaukeln im Gartencenter gesetzt und eine Stulle aus dem Rucksack gefuttert.
Also war das Wochenende, der Samstagnachmittag auch. Aber trotzdem, wir lachen jetzt, aber es gibt eine Aussage Ihres ältesten Sohnes Jonas, der war damals 9 Jahre alt bei der Polizei. Meine Mama hat gebrüllt wie ein Löwe, aber es hat nichts genutzt. Und dann hat sie so komisch geweint. Was war denn das für eine Situation, die Kinder erlebt haben?
Das war eine ganz schwierige Situation, die noch sozusagen aus dieser ersten Zeit stammte, als alles den Bach runterging. Wir wissen nicht genau, wer das war, aber jemand hatte da versucht, uns zu bedrohen. Wahrscheinlich jemand, der noch eine Rechnung offen hatte. Und ich habe versucht, die Kinder natürlich da so weit wie möglich rauszuhalten. Das war sowieso meine Devise, die sollten so wenig wie möglich jetzt von dem, was einen wirklich fertig macht, mitbekommen.
Und das war also die Situation, die Sie jetzt gerade nochmal ansprechen, die jetzt auch häufiger, wenn man über Sie etwas liest, auch genannt wurde, dass einer der Gläubiger ein blutiges Beil, Sie haben es so beschrieben, das noch so unwirklich leuchtete in der Morgensonne, vor die Tür gelegt hat und Sie hatten Angst, dass Sie plötzlich jetzt gejagt werden.
Richtig, ob das ein Gläubiger war, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt im Buch erstmal so angenommen. Ja. Es bekam eine neue Dimension. Ich dachte erst, gut, das ist jetzt ein finanzieller Engpass und viel wird sich ändern müssen. Aber wenn dann sowas da reingrätscht, dann kriegt man schon Herzklopfen. Und die Kinder haben das, glaube ich, ganz gut weggesteckt, weil ich das immer verharmlost habe. Und nur für die Jüngste gab es halt diese eine Situation, dass sie meinte, den Typen wieder zu erkennen, weil er auch einmal dann unser Grundstück aufgesucht hatte, weil der auch so ein kariertes Hemd trug. Und da hat sich die Kleine unheimlich erschrocken und wollte nie wieder mit mir in diesen Supermarkt gehen, wo sie meinte, ihn erkannt zu haben.
Okay, aber wenn sich eine Situation verändert, die für sie ja auch sehr angstbesetzt ist, selbst wenn man das den Kindern nicht zeigt, die auch sicherlich mit Druck zu tun hat, das haben Sie gerade beschrieben, wenn man auch draußen ist und versucht, irgendwie das Geld dann heranzuschaffen. Meinen Sie nicht, dass Kinder das trotzdem spüren?
Die spüren, dass es der Mutter jetzt nicht besonders gut geht und dass sie angespannt ist und manchmal einfach erschöpft, oder manchmal habe ich auch geheult, aber eher so für mich alleine. Das spüren Kinder schon, aber Kinder sind auch unglaublich pragmatisch. Die wollen nicht irgendwie sich versenken in eine schwierige Lage, sondern das geht für die eigentlich immer voran. Die wollen auch ganz normal spielen einfach. Die wollen Spaß haben. Die brauchen dafür jetzt nicht irgendwelche Markenklamotten und tollen Sachen und Computer und Fernseher, die waren ja auch noch Gott sei Dank relativ klein. Mhm. Für die geht es eigentlich immer das Leben weiter und das war ja auch für mich dann ein Anker, denn wenn ich alleine gewesen wäre, okay, ich hätte viele Probleme nicht gehabt, ich wäre in eine andere Stadt gezogen, hätte irgendwo einen Job angenommen, hätte geschuftet. So hatte ich natürlich, musste ich immer gucken, wie verhalte ich mich um diese Konstellation mit diesen vier Kindern herum.
Also in der Schwäche gemeinsam stark sein. Vielleicht können wir darauf gleich nochmal einen Fokus werfen.
Genau.
Okay?
Gerne.
Sie kommen aus der guten bürgerlichen Mittelschicht, plötzlich laufen die Geschäfte des Mannes nicht mehr so, Insolvenz angemeldet und Sie befinden sich, das ist jetzt die Kurzfassung hier, plötzlich mit vier kleinen Kindern in einer kleinen Wohnung wieder und haben in ihrem aktuellen Buch auch immer so kleine Dialoge mit ihren Kindern eingearbeitet. Also zum Beispiel der hier: Mama, das Telefon tut es nicht mehr. Ja, Schätzchen, ich weiß. Kann man das nicht reparieren? Nein, aber es geht auch ohne Telefon. Komisch. Früher hättest du sowas nicht gesagt. Also wie vermittelt man Kindern, oder was muss man ihnen mitgeben, damit sie so eine Situation meistern?
Sehr viel Ehrlichkeit ist angesagt. Hinsetzen, Klartext reden. Kinder verstehen sowas. Natürlich keine Angst machen, sondern auch immer sagen, ich bin bei euch, ich stehe hinter euch, wir werden das gemeinsam schaffen. Also dieses Durchhalten muss deutlich werden und dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Kinder integrieren dabei, weil die auch sehr einfallsreich sind und das auch sehr die Sache sehr voranbringen kann. Die also zu integrieren, wenn das Leben sich so ändert. Da Kinder ja sehr anpassungsfähig sind, viel anpassungsfähiger als wir Erwachsenen, finden die dann auch zu überraschenden Wegen. Also wie zum Beispiel der Große dann sagte, also du kannst versuchen, einen tollen Job zu kriegen, Mama, und ich kümmere mich ums Einkaufen. Ich kaufe gerne ein, er futtert auch gerne. Mhm. Ich nehme mir jetzt hier vom Sperrmüll so einen Anhänger und dann fahre ich damit zum Supermarkt und lade mir das alles voll. Und dann brauchst du dich darum schon mal nicht mehr kümmern. Solche Vorschläge kamen von den Kindern.
Haben Ihre Kinder Sie überrascht in dieser Situation auch?
Ja, bestimmt. Ich dachte, die wären vielleicht unbeteiligter, würden einfach mehr so ihren normalen Gang weitergehen wollen, also Freundeskreis und Schule und was so die Interessen sind, Sport. Dass die sich aber so dann auch mit da reingehängt haben, um Lösungen zu finden, das hat mich überrascht.
Auch weil die mussten sich ja auch verabschieden von einigen Dingen, die ihnen dann lieb waren, ne?
Ja, aber dieses sich verabschieden von Materiellem, das fällt Kindern sehr leicht. Also ich glaube nicht, dass meine Kinder da eine Ausnahme sind. Das gemeinsame Erlebnis und das Zusammenhalten, das ist viel, viel wichtiger und auch natürlich nachhaltiger. Also die lernen in einer solchen Phase wirklich fürs Leben.
Was glauben Sie denn, nehmen Ihre Kinder mit, was andere vielleicht nicht erlebt haben?
Der materielle Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit. Das nehmen die mit. Natürlich jetzt, wo alles wieder gut ist, sag ich mal, also wo ich auch mit meinem Unternehmen erfolgreich bin und wir eine ganz normale, schöne Mittelstandsexistenz wieder führen. Nicht mehr so auf großem Fuße wie früher, aber das ist ja auch nicht nötig. Also jetzt, wo quasi alles wieder gut ist, da verblasst das natürlich, die Erlebnisse. Und man gewöhnt sich ja viel schneller an ein gutes Leben als an den Absturz. Dennoch ist es so, dass die sehr genau wissen, dass es auch mal wieder anders sein kann und dass sie sich dann auch daran gewöhnen können.
Nun sind Sie ja, das haben Sie in der letzten Stunde auch schon deutlich beschrieben, jemand, der die Ärmel hochgekrempelt hat. Ihre Eltern waren ja als Entwicklungshelfer unter anderem eben auch in Nigeria tätig und haben dort in einer ganz anderen Form und nicht vergleichbaren Form mit unserer westlichen Welt auch Armut erlebt. Kann man trotzdem sagen, dass Sie in Ihrer Kindheit vielleicht schon irgendetwas mitbekommen haben aus Ihrem Elternhaus, was Ihnen auch geholfen hat, diese schwierige Situation zu meistern?
Das Elternhaus ist sicherlich ein großer Schutzfaktor. Wir sind auch schon als Kinder, wir sind auch 4 Kinder gewesen zu Hause, zu sehr viel Selbstständigkeit erzogen worden. Dieses Hineingeworfensein in eine andere Kultur, damals in Nigeria. Wir sind ja auch dort von unserer Mutter unterrichtet worden. Es gab keine Schule weit und breit, so tief im Dschungel, im Busch hockten wir damals. Also dieses Hineingeworfenwerden in eine völlig neue Situation und sich zu der verhalten zu können, also nicht in Panik zu geraten, sondern das eben daran sich anpassen zu können, das ist etwas, was ich aus meinem Elternhaus kenne. Ein zweiter Schutzfaktor ist sicherlich, dass ich in einer positiven Grundstimmung durch mein Leben gehe. Also ich bin nicht gefährdet, in irgendeine Depression oder so zu geraten, was auch vielen Menschen, die in schwierigen Situationen sind, passieren kann. Die können da gar nichts für. Ich bin also einfach psychisch relativ stabil und konnte das ganz gut abfedern.
Also das ist auch nochmal so ein Fazit auf sich selbst vielleicht, denn Sie haben ja ganz viel auch auf Gängen, auf Fluren gesessen und haben überall Menschen gesehen auf den Ämtern bei dieser Jobsuche über Kleinanzeigen, denen es eben nicht so gut geht, die nicht auf der Sonnenseite in unserem Land stehen und die sich Hilfe abholen müssen, häufig eben auch in dieser Bittstellerposition sind. Ja. Glauben Sie, dass der, wenn Sie sagen, so die psychische Verfassung dann eine Rolle spielt, auch eine Krise zu meistern oder wie man daraus hinauskommt?
Das ist auf jeden Fall einer dieser Schutzfaktoren, nenne ich das. Und dann natürlich nicht zu vergessen die Bildung. Ich habe ja das Privileg, gut ausgebildet gewesen zu sein und mich damit auch so quasi am eigenen Schopfe aus diesem Sumpf wieder habe rausziehen können, indem ich irgendwann gesagt habe und mir auch zugetraut habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das ist ja auch nicht so, dass jeder auf solche Ressourcen zurückgreifen kann.
Mama, ich brauche Sportschuhe. Warte, ich schau mal nach, ob dir Friedas alte passen. Was? Ich trage doch keine Mädchenschuhe. Das sind Turnschuhe, mein Sohn. Die sind für Mädchen und Jungen. Nee, die sind hellblau. Das sind Mädchenschuhe. Sie passen dir. Du brauchst jetzt welche. Also zieh die verdammt nochmal an. Das kotzt mich echt an. Ich will ja nicht mal Nike oder Adidas oder so ein Kram. Ich will einfach nur männliche Turnschuhe haben. Gleich mehr mit Ihnen, Petra von Lahn. Ja, Petra van Laak, unser Gast des Tages heute, hat lange versucht, an Geld für sich und ihre 4 Kinder zu kommen. Eher absurd als absurd empfand sie ein Casting, an dem sie teilnahm, wo Darsteller für Fernseh-Reality-Shows gesucht wurden. Ganz übel dagegen war es bei einer Telefonmarketing-Firma. Und die geforderten Quoten, sagt sie, waren absoluter Irrsinn, haben ihr Bauchschmerzen verursacht. Und am 10. Tag hat sie das alles mal ausgerechnet und am Ende nur 325 € verdient, woraufhin sie dann kündigte. Also Frau van Laak, lange waren Sie stolz und wollten kein Geld vom Staat annehmen. Wann war denn der Punkt, als es ohne nicht mehr ging?
Mit dem Stolz ist das so eine Sache. Das war auch Vorstellung, dass ich doch eigentlich einen Job kriegen muss, um uns 5 Leute ernähren zu können. Dass dem dann eben nicht so war und ich immer wieder gegen eine Gummiwand rannte, das hat eine Weile gedauert und dann dachte ich, gut, jetzt muss ich etwas tun, was ich definitiv nie tun wollte. Ich muss jetzt Sozialleistungen in Anspruch nehmen.
Können Sie sich noch an diesen ersten Moment auf dem Amt dann erinnern?
Das war ein sehr kleines Amt, weil ich damals mit den Kindern in Brandenburg wohnte und auf einem kleinen Dorf gelandet war. Nur da konnte ich ja auch eine Wohnung bekommen mit den 4 Kindern. Und auf diesem Amt ist man mir sehr freundlich begegnet. Ich war eigentlich eingestellt auf alles Mögliche, hatte so meine Vorurteile und das, was man so an Klischees aus Zeitungen und aus Film und Fernsehen kennt. Und dort sagte mir eine sehr beherzte Sachbearbeiterin, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Sie steigen jetzt in den Bus der Sozialhilfe ein und sie fahren einfach mal ein paar Monate mit und dann steigen sie wieder aus. Und das war ein sehr deutliches Bild für mich, was es mir dann möglich machte, diese Leistung anzunehmen, auf die ich ja auch ein Recht hatte. Das war mir nicht so klar gewesen.
Gab es denn von anderer Seite noch Hilfe? Es gibt ein Kapitel hier bei Ihnen, Kirchentag, Feeds Family. Was ist das gewesen?
Es gab von Seiten, wo ich es gar nicht erwartet hätte, ganz lebenspraktische Unterstützung. In dem Falle, Sie spielen gerade an auf die Episode mit einer Gemeindehelferin. Die
Schwester Felicitas,
richtig,
genau, die ist mir richtig ans Herz gewachsen.
Ja, die ist auch
vor mir.
Eine ganz tolle.
Schuhen.
Richtig. Ja, und die sagte halt, kommen Sie vorbei, bringen Sie eine große Tasche mit und ich habe ja was für Sie. Und machte dann die Kühlschränke auf im Gemeindezentrum. Und da waren die ganzen Lebensmittel drin von den Kirchentagsbesuchern, die übrig geblieben waren. Und die man wahrscheinlich entweder weggeschmissen oder an irgendeine Kita weitergegeben hätte. Und dann bekam ich das und ich fand das super. Also erst so ein bisschen komisch vom Gefühl, wow, Lebensmittel annehmen, da kommt man sich schon seltsam vor. Aber es war toll und wir haben davon 2 Wochen gefuttert. Es war herrlich.
Und trotzdem ging diese Treppe ja eigentlich immer weiter nach unten. Also wenn wir nochmal andenken an unser Gespräch am Anfang, Villa am See, ja, und plötzlich dann eben das Essen von der Gemeindehelferin und dann doch Hartz IV. Warum war Ihnen so klar, dass das nur eine Episode sein würde?
Ich wollte mich niemals mit so einer Situation zufrieden geben. Also ich hätte wirklich alles versucht, wenn es mir möglich gewesen wäre. Ich wäre auch ins Ausland gegangen, in eine andere Stadt mit den Kindern. Es geht aber aufgrund des gemeinsamen Sorgerechtes nach dieser Reform des Familienrechts geht das ja nicht mehr, weil automatisch beide bei Trennung, Scheidung das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Also ich wäre wirklich zu allem bereit, nur nicht mich jetzt in irgendwie so einer Hängematte auszuruhen. Das ist auch frustrierend ohne Ende. Man ist ja auch dann immer mit diesen Ämtergängen beschäftigt. Das ist überhaupt nicht schön. Und man kann ja auch keine großen Sprünge machen. Also es ist ja viel befriedigender, eine gute Arbeit zu haben. Was mich allerdings frustriert hat, mein Bruder, der im Rheinland eine große Filiale eines Kaufhauses leitete, der sagte, er würde mich sofort einstellen. Ich sei patent, er würde mich als Verkäuferin einstellen. Aber ich würde nie genug verdienen, um 5 Leute zu ernähren. Ich wäre also immer auch Aufstocker geblieben.
Also stößt man da natürlich immer wieder ganz klar an die Grenze.
Ja, und das ist ja heute in Deutschland auch so. Es gibt wenig Jobs, die es einem ermöglichen, würdevoll mit 5 Personen zu leben. Also dass diese Abhängigkeit dann doch wieder von ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt, die finde ich ganz furchtbar.
Ganz kurz nur noch zum Schluss jetzt, aber Sie sind schon stolz darauf, heute eben auch sagen zu können, dass Sie einen 5-köpfigen Haushalt alleine finanzieren.
Ich bin sehr stolz darauf und das habe ich meinem Unternehmen zu verdanken, was ich gegründet habe.
Genau, das muss man ja sagen. Hartz IV zur Unternehmerin, das ist ja auch etwas, was sie immer beschreibt. Und wenn man auf ihre Seite geht, Text van Laak, dann sieht man ja all die Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Schnell routiniertes und sorgfältiges Arbeiten, aufmerksames Zuhören, kontinuierliche Bereitschaft, gemeinsam mit Mitarbeitern, dass sie eine zuverlässige Ansprechpartnerin sind. Das scheint ja so, sind alles Dinge, die sie natürlich beruflich mitbringen, aber die auch nochmal gestärkt wurden in der Krise.
Ganz bestimmt, ja.
Darüber sprechen wir ein bisschen über Ihre Tätigkeit jetzt als Unternehmerin gleich, okay?
Ja.
Sie sind einmal richtig so durch die Waschstraße des Lebens geschüttelt und gerüttelt worden, Frau van Laak. Sie haben so viel jetzt auch darüber gesprochen. Sie haben Lesungen mit Ihrem Buch, sind Unternehmerin heute, können einen 5-Personen-Haushalt selbst finanzieren. Wenn man so Bilanz zieht, was bleibt von dem, was Sie in diesen 8 Jahren mitgenommen haben?
Ein reflektierter Blick zurück, nicht im Zorn, sondern eigentlich auch, da ist so ein Stückchen Dankbarkeit bei.
Das ist überraschend.
Wofür? Ja, Dankbarkeit dafür, dass viele Dinge, die verschütt in mir lagen, zum Vorschein gekommen sind. Ich habe nicht gewusst oder nicht daran geglaubt, dass ich bestimmte Fähigkeiten besitze. Damals, als ich so weggeschlossen war mit Haushalt und Kindern. Und als es dann richtig bergab ging und ich mich da rausarbeiten musste, da habe ich manchmal neben mir gestanden und gedacht, boah, du bist ja schon ganz schön zäh und ganz schön stark. Also natürlich gab es dann auch die schwachen Momente. Aber im Rückblick, wenn mir jemand gesagt hätte vor 8 oder 9 Jahren, du wirst dich selbstständig machen und du wirst ein eigenes Unternehmen gründen und erfolgreich sein und 2011 wirst du zur Unternehmerin des Jahres Brandenburg nominiert werden und du wirst den Swiss Text Award gewinnen 2010, hätte ich gesagt, du spinnst. Aber diese harte Zeit, die hat ja Dinge zum Vorschein gebracht, die mir das alles ermöglicht haben. Also die Dankbarkeit kommt daher, dass Fähigkeiten, die im Verborgenen waren, jetzt endlich zutage gefördert wurden. Und ich bin mir sehr sicher, dass in vielen Menschen solche Fähigkeiten schlummern und bin davon überzeugt, dass jeder irgendetwas kann.
Und wenn die ans Tageslicht kommen ohne diese Krise, wäre es natürlich auch ganz schön. Aber Sie haben diese Dienstleistungen, die Sie hier anbieten im Unternehmen, rund um Unternehmenskommunikation. Nur noch ganz kurz gefragt, Finanzen, aber ganz klar jetzt den Durchblick, ne?
Ja, natürlich. Das macht mir sogar Spaß. Ich hatte
Können
früher
Sie auch
immer,
schon Rücklagen bilden?
Ja, natürlich. Also das hat mir ganz am Anfang, hat mir ein Coach, den ich für 7 Euro die Stunde über ein, das war das einzige Förderprogramm, an dem ich teilnehmen konnte in meiner Situation. Das war ganz komisch. Ich passte in kein Schema. Ich bin da aus der Wirtschaftsförderung mit den Worten rausgewiesen worden, nö, für Leute wie Sie gibt's nichts. Und habe dann aber über ein anderes Programm 7 Sitzungen mit einem sehr kompetenten Coach gehabt. Für 7 Euro die Stunde, hat mir sehr geholfen. Der sagte, das Erste, was Sie machen, ist für mindestens 2 Monate Rücklagen bilden. Sparen Sie genauso weiter wie vorher. Gönnen Sie sich nichts, kaufen Sie sich keine Technik. Nehmen Sie irgendeinen alten Nadeldrucker von mir aus, aber bilden Sie Rücklagen. Und darauf habe ich immer geachtet. Und wenn die Zeiten mal schlecht waren, was normal ist am Anfang einer Existenzgründung, dann konnte ich darauf zurückgreifen.
Und Sie müssen heute ja immer noch rechnen, verzichten
Natürlich.
Zum Beispiel auf ein Auto machen, aber trotzdem eben auch mit diesem Buch anderen Menschen eben Mut ist, letztendlich
ja.
auch zu wagen.
Richtig.
Sind denn eigentlich neue Freunde mitgewachsen oder sind noch alte Freunde da auch aus der alten Welt, die jetzt auch staunend ein bisschen auf Sie schauen?
Ja, beides. Also es gibt auch Freunde, die ich sicherlich damals in der Situation auch einfach aus den Augen verloren habe und die sich jetzt melden, Mensch, Petra, das wussten wir ja gar nicht. Was hast denn du da alles erlebt? Das ist ja Wahnsinn, hättest du mal einen Ton gesagt. Also ganz nette Reaktionen. Und die dann mich auch besucht haben und sich in das Büro angeschaut haben und sehr, sehr glücklich sind, dass die Sache so gut ausgegangen ist. Denn das ist ja nicht immer der Fall. Auf jeden Fall ist es für mich, erfüllt mich das natürlich auch mit Stolz, dass ich so daraus hervorgehen konnte.
Gewöhnt man sich dann auch wieder an das eine und andere, was man sich dann eben doch wieder gönnt?
Oh, das geht leider so schnell, das ist ganz schlimm. Dann stehe ich manchmal neben mir und denke, was, du hast dir gerade ein Kleid gekauft für 150 Euro? Wieso, also stehst du vielleicht hier auf dem Schlauch oder was? Also es geht ganz schnell.
Das bleibt aber immer noch so ein bisschen dieser kritische Blick sich selbst gegenüber dann.
Ja, der ist eigentlich immer da, das begleitet einen und ich finde das sehr, sehr heilsam und sehr gut, weil das auch einfach die Perspektive auf die Dinge ein bisschen zurecht ruckelt. Ich dachte ja früher in diesem ersten Leben, ich sei in der Normalität. Das stimmte ja gar nicht. Ich bin in der Normalität erst dann angekommen, nachdem ich abgestürzt war. Mhm. Das ist nämlich die Normalität der Menschen.
Und Ihr Mann, der ja ein bisschen den Boden unter den Füßen eben auch verloren hat und vor allen Dingen den Bezug zur Normalität, hat der eigentlich wieder ein Unternehmen gegründet?
Was er beruflich macht, weiß ich nicht.
Mhm. Das wollen Sie ihn vielleicht auch nicht verraten?
Nee, das weiß ich auch wirklich nicht. Das ist sein Leben und seine Welt und da haben wir keine Berührungspunkte. Okay. Wohl mit den Kindern, darum kümmern wir uns beide und die haben auch einen sehr guten Draht zu ihm.
Nun haben wir einen Sonntag heute. Unternehmer sind ja immer im Einsatz, Selbstständige sowieso. Wie sieht denn Ihr weiterer Tag heute noch aus?
Ich werde gleich die Notizen, die ich mir zwischendurch in den Pausen gemacht habe, zu einem Projekt, an dem ich gerade arbeite, die werde ich nochmal richtig aufschreiben.
Okay.
Und dann werde ich noch weiter an der Konzeption meines zweiten Buches arbeiten, das im nächsten Jahr im März erscheinen wird.
Ah.
Und es wird sich da drehen, um wie genau man als Solo-Selbstständige mit wenig Geld ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann.
Also kann man gespannt sein, was dann die Zukunft bringt. Wir kochen auch immer am Sonntag und retten das Sonntagsbraten. Bei Ihnen gab es ja eine Zeit lang immer mal mit den Kindern so eine Trostsuppe, ne?
Ja, richtig, genau. Unerhört wichtig.
Unerhört wichtig. Gibt es heute irgendwas Besonderes bei Ihnen zu essen?
Nö, ich denke, irgendeiner wird einen Salat machen. Meine Kinder kochen ja selber und oft rufe ich da nur rein und dann geht es darum, wer kocht, weil wir 2 Vegetarier haben und die anderen beiden Nicht-Vegetarier wünschen sich natürlich immer, dass sie nicht kochen.
Petra van Laak, Sie sind Autorin des Buches Eine Frau, 4 Kinder, 0 Euro. Herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntag und wir freuen uns auf Ihr neues Buch.
Dankeschön. Vielen Dank, danke auch.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3